Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Kulturstaatsministerin Monika Grütters war am Mittwoch eingeladen, den Eröffnungsvortrag in einer neuen Reihe der Klassikstiftung Weimar zu halten, den Weimarer Kontroversen. Das Thema: die Macht der Worte. Wie viel Freiheit braucht die Demokratie und wie viel Freiheit verträgt die Demokratie? Ihre Rede handelte von der Radikalisierung der Sprache in unserer Gesellschaft und deren Folgen, aber auch von der Stigmatisierung anderer Sichtweisen durch ideologisch gefärbte Sprachregeln. Kurz davor hatte die Wahl Thomas Kemmerichs zum Ministerpräsidenten von Thüringen stattgefunden, mit den Stimmen von AfD und CDU, die ein politisches Erdbeben auslöste und inzwischen auch fast schon wieder Geschichte ist. Auch die Kulturstaatsministerin kommentierte das Ereignis. Wir dokumentieren Ihre Rede in leicht gekürzter Fassung.
Ja, sehr verehrtes Publikum, Sie sehen es mir sicher nach, wenn ich vorher ein paar Worte zu diesem denkwürdigen Tag sagen möchte. Denn wir sind gerade abgefahren aus Berlin, als ich erfuhr, was hier im Parlament passiert ist. Und ich komme in einer Situation hierher, die ich ehrlich gesagt für undenkbar gehalten habe. Und mir haben am Anfang echt die Worte dazu gefehlt. Und ich soll ja heute über die Sprache und die Worte reden. Deshalb muss diese kleine Vorbemerkung sein. Ich war und bin es ehrlich immer noch fassungslos. Und ich finde, dass dieser Vorgang unser Land spaltet. Ich bin auch entsetzt. Und ich finde es umso schlimmer, dass auch mit Stimmen der Unionskollegen es möglich geworden ist, dass ein Ministerpräsident mit Stimmen der AfD, also der rechtspopulistischen Demokratieverächter, hier gewählt worden ist. Es verbietet sich ja jegliche Form der Zusammenarbeit mit dieser Partei, mit dieser Gruppierung, erst recht hier in Thüringen. Und es nützt im Übrigen ja auch nur der AfD. Also ich weiß nicht, wie man hier rauskommen soll, außer mit Neuwahlen. Und zwar schnell. Und da werden alle die eine Quittung bekommen. Ich sage das auch selbstkritisch, also nicht auf mich, aber auf die hiesigen Kollegen, ehrlich gesagt, bezogen, die zu dieser Situation beigetragen haben. Das ist Eigensinn und Unvernunft, und zwar auf allen Seiten. Und was ich ganz besonders schlimm finde, der Preis dafür, die Linke, welche auch immer, zu verhindern, ist zu hoch, wenn man dafür mit der extremen Rechten zusammengehen muss. Also das ist für mich nicht ganz einfach. Ganz ehrlich, jetzt hier meine Rede zu halten. Ich muss einmal wirklich durchatmen, damit ich auch einen etwas humorigen Anfang hier rüberbringe, den ich mir ausdrücklich überlegt habe, um ihn anschließend auch noch mal zu kommentieren. Also jetzt durchatmen. Sehr geehrte, liebe Frau Dr. Lorenz, ich freue mich sehr, dass ich zum Auftakt dieser neuen Reihe heute hier zu Ihnen sprechen darf, meine Damen und Herren, sehr verehrtes Publikum. Bei uns in Weimar gibt es dergleichen wie weite Wege nicht. Unsere Größe beruht im Geistigen, heißt es bei Thomas Mann in seinem Goethe-Roman Lotte in Weimar. Ich sehe einige, die nicken. Doch Weimars Geistesgrößen, also deutsche Dichter und Denker, gibt es heutzutage dem Devotionalienhandel sei Dank auch im handlichen Format, zum Beispiel als, Sie kennen das alle, Salz- und Pfeffersteuer. Das Set Schiller und Goethe zerstreut ab 9,95 Euro. Auch eine Prise Humor kann gerade bei heiklen Themen nicht schaden. Deshalb erlaube ich mir den Verweis, dass diese Vermarktung Schillers und Goethes nicht jedem schmecken wird. Literaturliebhaber stellen sich ohnehin eher die gesammelten Werke der Dichterfürsten ins Regal als deren Miniaturen auf den Tisch. Frauenbewegte pochen sicherlich auch auf die Quote in diesem Zusammenhang und würzen deshalb vermutlich lieber mit Droste Hülshoff als Salzstreuerin oder Salzstreuende. Verfechter kultureller Vielfalt wiederum finden das kulinarisch wie künstlerisch sicherlich zu deutschtümelnd. Statt mit Goethe zu pfeffern, kreuzkümmeln sie dann vielleicht mit dem persischen Poeten Hafiz, der Goethe zu seiner Gedichtsammlung, Sie wissen das, westöstlicher Divan inspirierte. Aber im Ernst, bei Tischgesprächen, aber auch im öffentlichen Diskurs wird es zweifellos eine zivilisierende Wirkung entfalten, wenn mehr mit Dichtern und Dichterinnen gesalzen und gepfeffert würde, wenn also geistreich abgewogen, statt mit dumpfen Parolen vergiftet würde, worüber geredet, diskutiert und gestritten wird. Deutschland rühmt sich seiner Dichter und Denker, doch seine Debattenkultur ist gegenwärtig kein Ruhmesblatt. Sprachgewalt tritt häufiger in Form verbaler Attacken, also in Form sprachlicher Gewalt in Erscheinung als im eigentlichen Wortsinn, als literarische oder rhetorische Meisterschaft. Gleichzeitig fehlt in beinahe keiner öffentlichen Kontroverse das moralisierende Machtwort, das andere Sichtweisen als illegitim stigmatisiert, als diskriminierend, rassistisch, islamophob, frauen- oder fremdenfeindlich oder in irgendeiner anderen Weise reaktionär. Sei es des Themas oder eben auch der Wortwahl wegen. Oder weil Humor und Ironie im Spiel sind, wo manche eben keinen Spaß verstehen. In kontroversen Debatten jedenfalls geben sprachliche Verrohung einerseits und moralisierende Stigmatisierung durch eine falsch verstandene Political Correctness andererseits den Ton an. Nicht Verständigung ist dabei das Ziel, sondern das Verstummen Andersdenkender. Das ist brandgefährlich, denn Demokratie ist ebenso auf Verständigung angewiesen, wie sie der Freiheit des Wortes verpflichtet ist. Eine Gesellschaft, die das zivilisierte Streiten verlernt, verliert ihre Fähigkeit, Konflikte auszutragen und Kompromisse zu erzielen und damit ihre demokratische Kernkompetenz. Deshalb soll es heute um die ambivalente Macht der Worte gehen, um Magie und Demagogie, um Sprachgewalt und eben sprachliche Gewalt, um die Frage, wie viel Freiheit des Wortes Demokratie braucht und wie viel Freiheit des Wortes Demokratie verträgt. Und um die Frage, welche Grenzen und welche Freiräume es braucht, damit jene Fähigkeit zur Verständigung auch wirklich gewahrt bleibt, die der Demokratie das Überleben sichert. Wie dicht beieinander Magie und Demagogie liegen und welch fruchtbare wie auch verheerende Wirkung die Macht der Worte entfalten kann, lässt sich wohl nirgendwo sonst in Deutschland so auf engem Raum nachvollziehen wie eben hier in Weimar. Weimar ist die Stadt, die als Wirkungsstätte sprachmächtiger Geistesgrößen und als Zentrum des intellektuellen Austausches dem Geist der Aufklärung und der Humanität zur Blüte verhalf. Die Stadt, die als Gründungsort des Bauhauses, der visionären Kraft der Kunst und ihrem Potenzial zur ästhetischen Erziehung des Menschen, Friedrich Schiller, Auftrieb gab. Weimar ist aber auch eine Stadt, die zu einer Brutstätte der Barbarei und zu einem Vollzugsort des Völkermords wurde. Eine Stadt, deren geistiges Klima schon früh deutschvölkisch geprägt war. Kurz, Weimar ist die Stadt, die mit dem Vermächtnis insbesondere der Weimarer Klassik Denkmal geworden ist für menschliche Größe und mit dem ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald Mahnmal barbarischer Grausamkeit. Die Art, wie wir im anderen den Mitmenschen sehen, offenbart sich in der Sprache. Deshalb schockiert, empört und beschämt es mich, wie viele andere natürlich auch, wenn Hass, Hohn und Häme, wenn Verunglimpfungen und Beleidigungen, wenn Schmähungen und Herabwürdigungen, wenn Grobheiten bis hin zu Gewalt und Morddrohungen jeden Versuch der Verständigung zunichte machen. Längst treffen solche Auswüchse sprachlicher Verrohung nicht mehr allein Prominente. Nein, auch Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, auch Menschen, die sich nur ehrenamtlich für Demokratie und friedliches Zusammenleben in Vielfalt einsetzen, werden ja mittlerweile zur Zielscheibe vor allem rechtsextremistischer Hetze. Darunter leidet die Bereitschaft, sich politisch zu engagieren. Schon das zehrt an den Kräften, die unsere Demokratie stützen. Schlimm genug. Unerträglich aber ist es, dass mittlerweile aus Worten Taten werden. Taten wie der Anschlag auf die jüdische Synagoge in Halle, Taten wie die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, um nur zwei Beispiele nur aus dem vergangenen Jahr zu nennen. Worte fanatischen Hasses waren es, die den Tätern Munition geliefert haben. In einem Land, das solchem Hass nie wieder Raum zu geben versprach. Nie wieder sollten Jüdinnen und Juden in Deutschland um ihr Leben fürchten müssen. Nie wieder sollte, wer politisch Haltung zeigt, um sein Leben fürchten müssen. Nie wieder sollte Hetze gegen Minderheiten auf das Schweigen der Mehrheit stoßen. Die Wirklichkeit sieht leider anders aus. Nicht zuletzt, weil neue politische Kräfte in unserem Land nationalsozialistische Verbrechen relativieren, nationalsozialistisches Vokabular reanimieren und systematisch, nicht zufällig, systematisch eine Radikalisierung des öffentlichen Sprechens betreiben, die ja geradezu darauf angelegt ist, Ängste zu schüren, Ressentiments zu bedienen, den kritischen Geist zu narkotisieren und ja am Ende Empathie auszuschalten. Es ist eine Sprache, wie wir sie in Deutschland schon einmal hatten. Die Sprache des Dritten Reiches, der Viktor Klemperer, Zeitzeuge und Philologe jüdischer Herkunft, seine 1947 veröffentlichte Analyse mit dem Titel LTI, Notizbuch eines Philologen, gewidmet hat. Hier wird fündig, wer eine Antwort darauf sucht, wie die große Mehrheit der Deutschen moralische Errungenschaften und humanisierende Traditionen ihres Landes preisgeben und zu Mitwissern, Mitläufern, Mittätern, zu Handlangern und Vollstreckern einer menschenverachtenden Ideologie werden konnte. Nicht zuletzt, weil seine Sprachanalyse so beklemmend aktuell anmutet, verdient es Viktor Klemperer, finde ich, im Zusammenhang mit der toxischen Macht demagogischer Worte ausführlich zu Wort zu kommen. Ich zitiere: Der Narzissmus, schreibt er, der Narzissmus glitt in Fleisch und Blut der Menge über durch die Einzelworte, die Redewendungen, die Satzformen, die er ihr millionenfachen Wiederholungen aufzwang und die mechanisch und unbewusst übernommen wurden. Sprache denkt nicht nur für mich, sie lenkt auch mein Gefühl. Sie steuert mein ganzes seelisches Wesen. Je selbstverständlicher, je unbewusster ich mich ihr überlasse. Die Sprache des Dritten Reiches sei, ich zitiere ihn weiter, ganz darauf ausgerichtet, den Einzelnen zum gedankenlosen und willenlosen Stück einer in bestimmter Richtung getriebenen und gehetzten Herde, ihn zum Atom eines rollenden Steinblocks zu machen. Soweit Viktor Klemperer. Es ist kein Zufall, dass uns das heute so bekannt vorkommt. Jene Partei, die sich schamlos der Sprache des Dritten Reiches bedient, sitzt mittlerweile nämlich in allen Landesparlamenten und im Deutschen Bundestag und führt hier allein durch ihre vor Jahren noch undenkbar scheinende Präsenz vor, wie trügerisch die Hoffnung war, die Keime menschenverachtender totalitärer Ideologie fänden in Deutschland nie wieder einen Nährboden. Mit Begriffen wie Sie kennen die alle, Lügenpresse und Altparteien, einst von den Nationalsozialisten verwendet, um politische Gegner zu diffamieren und Einschränkungen demokratischer Grundrechte zu rechtfertigen, wird Stimmung gegen die Demokratie gemacht. Mit Worten wie versifft oder entsorgen, die an Ekel und Krankheit, an Schmutz und Abfall denken lassen, werden Menschen oder Menschengruppen im wahrsten Sinne des Wortes in den Dreck gezogen. So zielen Rechtspopulisten auch rhetorisch auf die von Björn Höcke geforderte erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. In der Wiederbelebung des völkischen Denkens, in der Wiederbelebung einer Sprache, die in schrittweiser Radikalisierung schließlich menschenverachtende Formulierungen wie Endlösung der Judenfrage hervorgebracht hatte. Jedem muss klar sein, wenn Rechtspopulisten vom Volk sprechen, ist nicht das Staatsvolk, sind nicht Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit gemeint, unabhängig von der Herkunft ihrer Vorfahren, von ihrer eigenen Biografie, Hautfarbe oder Religion. Nein, wenn Rechtspopulisten vom Volk sprechen, dann sind viele deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ausgeschlossen. Biologische Abstammung entscheidet, wer zu diesem Volk der Rechtspopulisten gehört. Also Achtung. Im Kern dient die Sprache der Rechtspopulisten der Abgrenzung eines Wir von denen und damit natürlich der Ausgrenzung andersdenkender, andersglaubender, andersaussehender, anderslebender. Gefährlich für die Demokratie sind Ihre Worte, weil sie wirken wie winzige Arsendosen, um noch einmal Viktor Klemperer zu zitieren. Sie werden unbemerkt verschluckt, sie scheinen keine Wirkung zu haben und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da. Diese Giftwirkung zeigt sich heute nicht nur in den Kommentarspalten im Internet, sie zeigt sich überall dort, wo die Fähigkeit verloren geht, den anderen, und zwar unabhängig von seiner Herkunft und seinen Überzeugungen über alle Unterschiede hinweg, als Mitmenschen anzuerkennen. Sie zeigt sich überall dort, wo mit dem gegenseitigen Respekt die Gesprächsgrundlage verloren geht. Dass es bisher nicht gelungen ist, uns allen nicht gelungen ist, gegen diese Giftwirkung rechtsextremer und rechtspopulistischer Sprache eine Art diskursive Immunabwehr zu mobilisieren, ist einem gesellschaftlichen Klima geschuldet, das die demokratischen Selbstheilungskräfte, also den zivilisierten Streit, verkümmern lässt und es den Feinden der Demokratie gleichzeitig erlaubt, sich mit einem zum Akt des Widerstands aufgeplusterten, das wird man ja doch wohl noch sagen dürfen, als letzte Hüter der Meinungsfreiheit, ja geradezu als unerschrockene Kämpfer gegen Gesinnungsterror und Meinungsdiktatur aufzuspielen, das war bitte in Anführungsstrichen, ja sich gar in die Tradition des Widerstands gegen das SED-Regime in der ehemaligen DDR zu stellen und zu behaupten, ich zitiere, Sophie Scholl würde AfD wählen, wie es ein AfD-Kreisverband hier zum Glück unter aufkommender Empörung gesagt hat. Solche Vereinnahmungsversuche sind nicht nur abstoßend zynisch und geschmacklos. Das Lamento über angebliche Zensur und Diktatur klingt geradezu grotesk aus dem Mund derjenigen, die das demokratische Grundrecht der freien Meinungsäußerung mit Hass und Hetze bis zum Äußersten strapazieren. Dass sie mit solchen offensichtlichen Falschbehauptungen eine von manchen gefühlte Wahrheit artikulieren, haben jene zu verantworten, die, jetzt komme ich zur anderen Seite, mit moralisierender Stigmatisierung aus falsch verstandener Political Correctness mundtot zu machen versuchen, was nicht mit der eigenen Weltanschauung harmoniert. Ein Beispiel. Man kann der CDU Stimme und Zustimmung verweigern. Man kann gegen die Politik der CDU demonstrieren. Und jeder kann dazu im Internet posten, twittern, bloggen oder auch ganze Pamphlete veröffentlichen. Ja, bitte, der Veröffentlichung und Verbreitung des geschriebenen Wortes sind heutzutage hier wahrlich keine Grenzen gesetzt. Doch wenn eine selbsternannte basisdemokratische Linke den ehemaligen Bundesminister Thomas de Maizière daran hindert, aus seinem Buch mit dem Titel Regieren, Innenansichten der Politik auch nur zu lesen, wie im Oktober 2019 beim Göttinger Literaturherbst geschehen, dann hat das mit Demokratie nichts mehr zu tun. Solche Interventionen offenbaren, häufig übrigens ausgerechnet an Universitäten, eine Selbstgerechtigkeit und Arroganz, die destruktiv ist, schlicht destruktiv, weil sie die kritische Auseinandersetzung ja gerade verhindert. Die Lautstärke der Extreme links und rechts im Meinungsspektrum schwillt an. Die ausgedünnte, gemäßigte Mitte verstummt, intellektuell wie gelähmt und sprachlich ordentlich eingehegt. Die selbstgerechte Intoleranz der vorgeblich Toleranten, die geradezu obsessive Beschäftigung mit dem Kränkungspotenzial von Worten, die reflexhafte Neigung, Andersdenkende an den Pranger zu stellen und sie ohne nähere Auseinandersetzung mit ihrer Position des Sexismus, des Rassismus oder anderer Form der Diskriminierung zu bezichtigen, hat die Demokratie nicht stärker gemacht, im Gegenteil. Jene Linke, die Diskriminierung und Ausgrenzung mit Gendersternchen in Substantiven und mit Sprachschöpfungen wie POC, hätten Sie es gewusst, People of Color, aus der Welt schaffen wollte und andere wegen vermeintlich verdächtiger Worte wie Heimat oder Patriotismus der falschen Gesinnung bezichtigte, hat nicht die Diskriminierer und Ausgrenzer, sondern leider die gemäßigte demokratische Mitte zum Schweigen gebracht, aus Angst. Und damit dazu beigetragen, die demokratische Immunabwehr gegen totalitäre Anwandlungen von rechts auszuschalten. Was für ein krachendes Eigentor. Natürlich hat die Freiheit des Wortes in einer Demokratie auch Grenzen. Eine Demokratie braucht einen moralischen Cordon sanitaire, so hat es der Dichter Durst Grünbein formuliert. Ich zitiere ihn weiter: Eine Schutzzone jenseits derer, die Seuchen beginnen, die Propaganda von Hass und Gewalt. Doch diese Schutzzone, diese Grenzen sollten nicht weltanschaulich, meine ich, begründet und sprachpädagogisch vorgegeben werden. Sie ergeben sich aus unserem Grundgesetz, aus den darin verankerten Grundrechten aller Menschen, und wo notwendig, muss der Gesetzgeber eben nachjustieren heutzutage, so wie kürzlich etwa mit dem von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmenpaket gegen Hasskriminalität im Netz. Den moralischen Cordon sanitaire zu verteidigen und sensibel zu reagieren auf Schlagworte, Phrasen und Parolen, die das Gift menschenverachtender Ideologie verbreiten, ist natürlich auch unser aller, nicht nur die Verantwortung der Bundesregierung, auch unser aller Verantwortung. Allerdings unter dem Motto: mehr Feingefühl, weniger Political Correctness, würde ich mir wünschen. Denn unsere Sprache befreien zu wollen von Begriffen wie, ich habe es eben schon mal zitiert, Heimat, Patriotismus oder Volk, ermöglicht ja erst deren rechtspopulistische Vereinnahmung. Als Demokraten sollten wir alle solche Begriffe im Geiste unserer demokratischen Verfassung mit Bedeutung füllen und darüber hinaus der Freiheit des Wortes jenseits des demokratischen Cordon sanitaire größtmöglichen Raum geben. Denn nur in einem Klima geistiger Freiheit und Offenheit gedeihen die Selbstheilungskräfte der Demokratie. Die Fähigkeit, Positionen auf zivilisierte Weise zu kritisieren oder auch zu verurteilen, ist ein unverzichtbarer Bestandteil jedes Streitgesprächs und damit Voraussetzung für die Verständigungsfähigkeit einer ganzen Gesellschaft. Welch verheerende Schäden es dagegen anrichten kann, wenn Fanatiker den Ton angeben und Demokraten verstummen, haben uns, um wieder zum Ausgangspunkt meiner Rede, also zu Weimar zurückzukommen, die sprichwörtlich gewordenen Weimarer Verhältnisse ja einst vor Augen geführt. Ich komme zum Schluss. Streitgespräch und Feingefühl sind übrigens ebenfalls Worte, die ein deutscher Dichter und Denker geprägt hat. Johann Heinrich Campe, einige Jahre lang Hauslehrer Alexander und Wilhelm von Humboldt in Berlin, widmete sich mit Hingabe der Eindeutschung von Fremdwörtern. Rund 300 seiner Wortschöpfungen fanden Eingang in den heutigen öffentlichen Sprachgebrauch. Darunter eben Streitgespräch für Debatte und das Feingefühl für Takt. Seine Bemühungen dienten der Erweiterung, nicht der Begrenzung des Vokabulars. Damit steht Campe exemplarisch für die Bereicherung demokratischer Debattenkultur durch Dichter und Denker. Und natürlich auch durch Dichterinnen und Denkerinnen. Wenn Sprachlosigkeit und Ohnmacht und Sprache mit Ermächtigung zu tun hat, dann zählen Sie zu den Ermächtigern wehrhafter Demokraten. Dann können Ihre sprachschöpferischen Fähigkeiten die Widerstandskräfte gegen totalitäre, fundamentalistische Ideologien stärken. Dann können Sie Menschen aus der Ängstlichkeitsprovinz holen und vor der Enge des Denkens und Wahrnehmens bewahren. Mit klaren Worten, die es erlauben, den eigenen Standpunkt zu artikulieren, ohne sich vergifteter Worte zu bedienen. Mit Sprachspielereien, die Altbekanntes in neuem Licht erscheinen lassen. Mit Feinsinnigkeit, die der emotionalen Abstumpfung entgegenwirkt. Mit poetischer Sprengkraft, die herkömmliche Denkroutinen und Weltanschauungen aufbricht. Mit Geschichten, die den Bereich des Vorstellbaren vergrößern, Gebiete jenseits unseres eigenen Erfahrungshorizonts erschließen und eben dadurch unser Feingefühl, unsere Empathie stärken. Deshalb sollte dies unsere Haltung sein. Nicht kapitulieren. Mensch bleiben. Den Menschen auch im Andersdenkenden sehen. Die Menschlichkeit verteidigen. Wir haben dazu die Macht der Worte. Nutzen wir sie zum zivilisierten Streit. Ich danke Ihnen.
In den Kulturfragen hörten Sie den Vortrag, den Kulturstaatsministerin Monika Grütters in Weimar über die Macht der Worte gehalten hat.